Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Und ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber auch total glücklich und froh. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir kennen uns noch nicht sehr lange, aber ich bilde mir einfach ein, dass wir uns sehr gut verstehen. Unheimlich smarter Typ, sehr sympathisch. Und wenn ich euch gleich sage, was der macht und wo der das macht, dann werdet ihr sagen, okay, da höre ich auf jeden Fall mal bis zum Ende und mit dem vernetze ich mich. Denn es ist nicht immer einfach, Leute aus der Politik zu bekommen, die einfach sagen, ja, ich komme zum Podcast und klar, du kannst mich alles fragen, was du willst. Jetzt ist er so, der junge Mann arbeitet zwar sehr politiknah, hat relativ wenig aktiv mit den Politikern zu tun, aber kennt die halt auch alle. Ganz besonders die aktuelle Regierungsminister, den einen oder anderen zumindest. Aber er ist gelernter oder studierter Jurist und arbeitet jetzt im Bereich Security, und zwar bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, die ja das Think Tank der CDU ist. Mein Gast heute, der smarte, liebenswürdige, super nette Ferdinand Gehringer. Grüß dich.
Hi, Teuga, danke dir für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich, dass du es einrichten konntest. Ferdinand, ganz kurzes Intro. Jurist, Security, CDU. Papa war Politiker, du bist ein verkappter Möchtegern-Nerd, der es nie gepackt hat, oder hat sich das Leben einfach mal so entwickelt, wie es sich entwickelt hat?
Ich würde sagen, das Leben entwickelt sich immer irgendwie so, wie es sich entwickelt hat. Ich glaube, so ist es auch bei mir gewesen. Das stimmt, es ist nicht der gewöhnlichste Weg, aber mich hat das Thema Sicherheit irgendwie so ein bisschen immer interessiert, aber nicht, dass ich mich da reinfuchsen wollte. Politik hat mich immer irgendwie bewegt. Also ich weiß noch, wie ich dann als Student bis tief nachts Markus Lanz geguckt habe, wo ich heute auf gar keinen Fall mehr fit bin zu der Uhrzeit, sondern mit maximal die Wiederholung reinziehe. Aber das lässt sich ganz gut verknüpfen. Sicherheit, Technologie und Regulierung. Also kommen wir vielleicht noch drauf.
Stimmt. Du bist ja, also wir haben ja öfter mal Leute aus der Security, die sind aber sehr operativ. Oder ich sag mal, auf einer niedrigen Flughöhe strategisch. Wir haben ja viele Incident-Response-Dinge. Wir haben Kunden und Gäste, die machen viel in der Cloud, Cloud-Security, machen viel Awareness, machen Pen-Testing, Social Engineering und so weiter. Deine Flughöhe ist ganz anders. Ne? Wenn ich deine Beiträge mal so lese, dann geht es darum, welche strategischen Sicherheitsrisiken gehen zum Beispiel von irgendeinem Land für Deutschland aus. Oder die Bundeswehr, die ja seit einigen Monaten, beziehungsweise seit über 2 Jahren eigentlich schon, seit dem Ukraine-Russland-Krieg immer wieder mal Gesprächsthema ist und wo wir jetzt auch schon wieder aufrüsten und so weiter, dann machst du dir Gedanken, so welche Schwachstelle hat die Bundeswehr und wie kann man die angreifen und was müssen wir heute dagegen tun? Was ist ein realistisches Szenario? Also du bist auf einer ganz anderen Flughöhe. Kommt man sich da, also macht das erstens Spaß und kommt man sich da auch manchmal so vor, dass man sagt, spinn doch nicht rum, das passiert doch nicht. Oder sind das so reale Dinge, die man wirklich heiß diskutiert und dann jemand sagt, oh cool, Ferdinand, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast, da pumpen wir jetzt mal 1 Milliarde rein.
Also wenn es so einfach wäre, dann wäre ich rundum happy. Es macht ultra viel Spaß. Also die Arbeit bei uns ist tatsächlich so, dass wir relativ frei unsere Themen setzen können. Es muss natürlich schon irgendwie einen aktuellen Bezug haben. Und wenn du sagst, Schwachstellen finden und gucken, welche Bedrohungslage von einzelnen Ländern ausgeht, dann hat das immer so verschiedene Ebenen. Also das eine ist natürlich, wenn wir was veröffentlichen, wenn ich irgendein Paper schreibe oder so, dann ist das erstmal so die Öffentlichkeit, vielleicht auch noch politische Entscheidungsträger, die noch nicht mit dieser Problematik befasst sind, irgendwie zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen, dann aber nicht einfach nur der mit dem erhobenen Zeigefinger und alles ist blöd und pass bitte auf und die Welt ist so gefährlich, sondern schon einfach zu schauen, was läuft denn auch schon und wie kann man vielleicht Dinge verknüpfen, so alles auf einer relativ konstruktiven Ebene. Das besonders Spaßige, aber das ist dann auch teilweise so wieder ein bisschen das Schwierige an der Sache, ist, dass ganz viele verschiedene Blickwinkel immer auf eine Thematik stoßen. Also das sind nicht immer nur die Sicherheitsbehörden, das ist dann die politische Ebene, die Entscheidungen irgendwie einpflanzen müssen. Das sind dann die Ministerien, das ist aber auch irgendwie ein Teil von uns allen. Die Bevölkerung muss ja auch ein bisschen ein Verständnis für gewisse Maßnahmen dann beispielsweise auch bekommen. Also diese verschiedenen Perspektiven irgendwie auch zusammenzubinden, auf ein Thema aufmerksam zu machen, konstruktiv zu sagen, hey, wir haben hier ein Thema, lass uns das mal genauer angucken. Also ich kann dir vielleicht mal ein Beispiel geben, wo es um Unterseekabel geht. Das habe ich vor Jahren mal ausgekramt, weil ich gemerkt habe, in Deutschland hat sich noch keiner damit beschäftigt, was denn, wie die denn geschützt sind, wo liegen die, was passiert mit denen, wie wichtig sind die eigentlich? Und ratzfatz, jetzt sind wir so, dass wir quasi wöchentlich, also ich will es nicht weiter verschreien, aber zum Jahreswechsel Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, hatten wir ganz viele gekappte Unterseekabel. Das haben wir jetzt noch nicht gemerkt, aber die haben schon auch einen Impact. Wir denken halt, ja, wir sind ein relativ großes Flächenland, links und rechts haben wir ganz solide Nachbarn, aber diese Kabel führen überall um die Welt und auch wir brauchen da irgendwas. Und das macht Spaß, sich da so Themen zu suchen, die vielleicht jetzt nicht schon über Jahrzehnte besetzt sind, irgendwie Thema soziale Marktwirtschaft oder also wo ich auch gar keine Chance hätte, irgendwie noch einen geistreichen Beitrag zu liefern. Aber es ist sehr vielfältig.
Ja, also für diese Unterseekabel weiß wahrscheinlich jeder, aber wir sind ja halt, da gibt es halt dicke Rohre, dicke Kabel. Ja, da fließt das Internet drüber. Und allein schon, wenn wir jetzt an Amerika denken, für jeden, der jetzt glaubt, wie kommen denn die Daten nach Amerika und zurück, geht alles per Kabel. Und in den letzten 2, 2,5 Jahren haben wir ja gesehen, wie empfindlich und heiß begehrt diese Kabel sind, egal von wem, genau auch wie so eine Pipeline oder sowas. Und wir kümmern uns ja immer um das, um das Binnengebiet, aber nicht um das Seegebiet. Aber in dem Zusammenhang, du hast letztens was gepostet über Jamming in der Ostsee. Was ist das?
Also wir haben in letzter Zeit relativ viele GPS-Signalstörungen im Ostseeraum gesehen. Das heißt, der
Ist
Flugverkehr,
das ein Zufall?
ja, das ist die große Frage. Also ich möchte jetzt natürlich hier jetzt, du jetzt drückst du mich oder versuchst mich hier diese Zeigefingerposition hineinzudrücken. Es ist natürlich so, dass wir in den letzten Monaten das nicht nur unregelmäßig häufig beobachten, sondern teilweise sogar auch regelmäßig häufig beobachten können.
Tatsächlich, also kann man da schon Muster erkennen. Ja.
Man kann da schon Muster erkennen. Das führt auch dazu, dass der Flugverkehr teilweise im Norden Europas eingestellt werden musste. Das
Okay,
hat jetzt auch
krass.
nichts damit zu tun, dass die Flugzeuge da nicht mehr fliegen können, aber die gewohnte Navigation eines Flugzeugs, also alle Piloten sind ja gewohnt, ah ja, ich bin jetzt kein, habe jetzt keine Pilotenerfahrung, aber ich habe ja Schema F, wenn ich einen Flug durchführe. Und das wird dadurch schon beeinträchtigt, weil ich dann auf meine Ersatznavigationssysteme, die ich immer noch habe, zurückgreifen muss. Aber da bin ich halt einfach nicht so gewohnt, das Ganze so zu machen. Und das kann schon den Flugverkehr so ein bisschen durcheinander bringen. Und wir haben ja so eine hohe Taktung in Europa. Also wenn man sich mal Flightradar anguckt, wenn man irgendwie Oma und Opa abholen will oder so. Also
Brutal.
erstaunt, wie viele Flugzeuge da irgendwie durch das ganze Land zeitgleich knapp versetzt fliegen. Also da muss man schon viel koordinieren und auch navigieren können. Wenn diese Signale über diese Störsender quasi beeinträchtigt werden, dann ist die Navigation erschwert. Und es kann schon irgendwie, also auf jeden Fall beeinträchtigt das so unseren normalen Ablauf. Und das kann auch schon oft Teil sein. Wenn man denkt, dass das mutmaßlich ist, dann hat man ein Ziel und sagt, okay, wir bringen jetzt mal so ein bisschen aus der Fassung. Da müssen die ihre Strukturen und ihre Organisation so ein bisschen anpassen. Und das hat halt echt auch dazu geführt, dass man gesagt hat, ey, wir können jetzt den zivilen Luftverkehr für diesen Zeitraum nicht mehr aufrechterhalten. Wir stoppen hier jetzt erstmal.
Ja, ich glaube, ich meine, jeder, der Nachrichten liest, weiß, was da gerade in der Region Nord in der Ostsee los ist, warum das gerade heiß begehrt ist und warum da auch jeder vielleicht auch, ich sag mal, sehr, sehr wachsam ist. Das ist auch vollkommen okay. Aber das sind ja genau diese Momente. Das macht deinen Job so interessant. Nicht nur, weil die Situation es erfordert, sondern auch vielleicht vorausschauend daraus abzuleiten, wo kann denn irgendwo anders etwas Ähnliches entstehen, was vielleicht den nächsten Konflikt oder das nächste Risiko für uns quasi andeuten kann. Und das ist ja immer die Balance dann, nicht sofort in Panik zu geraten oder der Schwarzmaler zu sein, gleichzeitig aber auch abzuwiegen, was ist realistisch? Ja, wenn wir jetzt, ich will gar nicht die Konflikte dieser Welt benennen müssen, aber ich meine, China, Taiwan ist ein Thema. Über dem großen Teig gibt es jetzt auch noch jemanden, der sehr aktiv ist in seiner Meinung und jeden Tag was haben will. Und der Nahe Osten hat ja auch was. Und die Welt ist ja mittlerweile so, ohne das zu bewerten. Wir Deutschen sind ja immer irgendwo mit drin und mit betroffen. Ne? Egal in welcher Rolle. Und ich finde das interessant, diesen Gedanken zu Ende zu spinnen und zu sagen, was bedeutet das für uns in einem Jahr, in 3, in 5, in 10, in 20? Weil auf Nationenebene müssen wir uns halt über Generationen Gedanken machen. Und wie kriegt man das hin? Ist das eine besondere Denkweise, die man sich antrainiert, oder ist das einfach die Freiheit, sich wirklich Fragen stellen zu können und vielleicht auch so ein bisschen mit den Ressourcen umzugehen, zu denen eigentlich nicht jeder wirklich Zugang hat und auch nicht diese Zeit und diesen Freiraum hat, wirklich diese Fragen zu stellen?
Also du hast da zwei, drei wesentliche Punkte angesprochen. Also das Erste, was du ja angeführt hast, ist so dieses Kommunikative. Wie schafft man das, nicht der Schwarzmaler zu sein, aber auch trotzdem Gehör zu finden?
Das ist doch bestimmt schwer, oder?
Du verbrauchst dich ja sauschnell, wenn du nur noch da stehst und sagst, die Welt geht den Bach runter und übermorgen gibt's uns nicht mehr und der Klimawandel und die Waldbrände in Brandenburg und alles wird noch viel, viel schlimmer und bald kommt übrigens auch der Krieg. Das ist nicht so einfach, weil es gibt natürlich gewisse Entwicklungen und die musst du irgendwie in deiner Denke so weiterspinnen, als würde es tatsächlich einen gravierenden Fall geben. Und dann wieder so drei Schritte zurückzugehen, sagen, so, jetzt habe ich das mal so ein bisschen durchdacht, bin mal ein paar Schritte weitergegangen. Was passiert dann? Was heißt es für uns? Was bräuchte es in der Situation? Und dann gehe ich aber wieder drei, vier Schritte zurück und sage, so, das ist jetzt die Realität und dieses Mittelmaß zwischen dieser ganzen Extreme und der Realität, da so einen Ton zu treffen, das ist eigentlich das Spannende, das, was mich auch so reizt, weil Schwarzmalen und Schönreden kann man, glaube ich, immer, das hängt auch so ein bisschen an der Person ab, dass man das irgendwie glaubwürdig vermitteln kann, dass es so ein Zwischending gibt. Und damit einhergehend ist es tatsächlich so, also ich muss mir manchmal wirklich so den Freiraum nehmen, zu sagen, so, jetzt überlege ich mal, das schreibe ich dann auf, dann nehme ich mir wieder Zeit. Und dann ist aber auch, also auch bei uns ist so, dass der eng getaktete Alltag das nicht immer hergibt. Also man muss sich das schon auch so ein bisschen freiboxen, um das zu können. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß, weil es wirklich in alle Richtungen gehen kann und man lernt so viel Neues dazu und du profitierst von deinem Umfeld, weil dann triffst du Person XY, die hat das und das studiert, hat aber 17 Jahre das gemacht und war nochmal 8 Jahre irgendwie im Cyberkommando der Bundeswehr und hat das gemacht und du tauschst dich dann permanent mit verschiedenen Perspektiven aus und versuchst die dann so mit reinzubringen. Aber das ist, glaube ich, auch mit das Fundament. Also wenn du dich jetzt nur einsperrst und dann in alten Geschichtsbüchern blätterst und dann sagst, Geschichte wiederholt sich, passt mal auf in 5 Jahren, das wäre mir zu plump.
Glaube ich auch keinen Spaß, aber gleichzeitig, ne, man gibt ja so viele Taskforces. Wir kennen das ja aus Filmen mit der CIA, die sich dann um den Krieg in Nicaragua kümmern und dann da irgendwas vornehmen und Leute reinschleusen und auf einmal tritt's ein oder halt auch nicht. Ich will da gar nicht so sehr rein, aber ich finde das halt beachtlich, in diese Szenarien zu denken. Gleichzeitig auch, was ich so schätze an dir, muss ich ehrlich sagen, ist die Fähigkeit, wenn ich die Sachen so durchlese, da spricht schon so ein Jurist, der ist einfach unparteiisch. So, ich habe schon das Gefühl, dass du unparteiisch bist, dass du einfach sagst, das ist das Risiko, egal welcher Player auf welcher Seite sitzt, ne, machen wir uns nichts vor, auch die bösen Jungs werden ja angegriffen, kann man ja auch immer schön erklären oder nicht, aber Fakt ist, irgendwie greift immer irgendeinen an oder versucht da was und du tust einfach nur den Finger da rein und sagst, so, wenn der das macht, dann kann das daraus entstehen, wie zum Beispiel ne, Hackerangriffe Bundeswehr oder Airbus, hattest du letztens geschrieben, arbeitet gerade an einem Flugzeug, was zu einem Mutterschiff für Drohnen umfunktioniert werden kann, fand ich total spannend. Wenn ich mir vorstelle, dass so eine riesen Transportmaschine in der Luft ist und dann auf einmal so 50.000 Mini-Drohnen über ein Krisengebiet rauslässt, um Aufnahmen zu machen oder Hilfsgüter abzuwerfen oder. Das sind natürlich so Sachen, wo ich mir denke, ey cool, der Typ sitzt da mit Ministern und redet darüber. Wie viel von diesen Dingen trifft denn wirklich auf echtes Gehör und erreicht die Leute, die wirklich die Macht und die Position haben, diese Sachen umzusetzen?
Eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Das Ding ist, das kannst du nicht wirklich messen. Also ein Mehrwert in diesen ganzen Überlegungen sehe ich darin, dass wir, und das ist ja so ein bisschen die Aufgabe auch von den politischen Entscheidungsträgern, die der Realität erstmal gerecht werden müssen. Ich muss keiner Realität gerecht werden. Ich gucke erstmal so ein bisschen, was tut sich da, was entwickelt sich technologisch und was kann das für eine künftige Realität bedeuten? Und versuche das zu darzustellen, um zu zeigen, hey, das, was mit dem, was wir heute rechnen und was wir versuchen, auch von früher zu übertragen, das kann gar nicht die Zukunft sein, sondern wir müssen eigentlich den Spagat finden zwischen dem, was heute ist, plus dem, was in der Zukunft sein wird und da so in der Mitte irgendwas austarieren. Wir reden jetzt viel über Rüstung und die Investitionen in Rüstung. Ich glaube, wir brauchen bestimmt ein paar Panzer, aber wir brauchen nicht diese Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg oder so, weil künftige Konflikte anders geführt werden. Das haben wir in Gaza gesehen, das sehen wir in der Ukraine. Das sind ganz andere Formen der Auseinandersetzung. Und es ist wichtig, dass man quasi andere dafür sensibilisiert und stimuliert. Und dann wird dieses eine Papier, das hat keine Auswirkungen auf eine Entscheidung, diese eine Diskussion auch nicht. Aber dieses Kontinuierliche, dieses immer wieder, findet irgendwann mal ein Gehör und irgendwann mal in einer Runde, wo sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr zusammen entwickelt. Aber was man immer braucht, egal wo im Politischen, ist diese Geduld, dieses wirkliche Langatmige. Also ich habe so viele Menschen auch kennengelernt, die seit 20, 30 Jahren gefühlt immer wieder ein, zwei, drei Thesen formulieren. Und irgendwie nach 23 Jahren wurde mal die erste These ernsthaft genommen. Also und ernsthaft auch berücksichtigt für irgendwas. Und da ist das auch eine Schwierigkeit, da auch am Ball.
Ist das frustrierend?
Ich glaube, das kann frustrierend sein. Aber das ist genau die Schwierigkeit, dass du sagst, nee, ich bleib dran, ich versuche auch parallel andere Themen zu entwickeln, behalte aber diese Thesen, wenn ich weiterhin davon überzeugt bin und versuche die dann an entsprechender Stelle wieder zu platzieren. Aber das ist immer situationsabhängig, lässt sich null planen und es ist nicht das eine Format, was irgendwie dann großen Gewinn bringt, sondern es sind oftmals so ganz viele kleine Schritte, dann hört der eine das, die andere schnappt das auf, der nächste das, ach und da habe ich mal was gehört und dann kann daraus was entstehen. Und es sind vor allen Dingen nicht immer die unmittelbaren Köpfe, die man damit assoziiert, die so Entscheidungen auch mit entstehen lassen, sondern der Unterbau, die Büros, die Referentinnen und Referenten, die Leitungen der einzelnen Teams und so, das sind eigentlich vielmehr die, die dann auch die Möglichkeit haben, so Dinge nachzuvollziehen, weil alle anderen haben so eine hohe Taktung, haben so eine Themenvielfalt, also so die ministerielle Ebene ganz oben, die ist also Hut ab, was die für einen Ablauf haben und wo die überall tief oder vermeintlich tief drin sein müssen, die haben gar nicht die Zeit, in zig Jahren zu denken. Also maximal, was in den nächsten Wochen sein wird.
Das habe ich schon öfter gehört, dass es gar nicht der Minister ist, nur der Politiker selber, der hat halt die Sekretär, der Referenten und so weiter. Das sind ja eigentlich die wie hieß er denn, der Asmussen zum Beispiel, ne, in der Euro-Krise. Das war ja der starke Mann, an den sich Frau Merkel damals sofort gewandt hat. Oder jetzt komme ich nicht auf den Namen, der Chef der Bundesbank damals, ja, aber ich hoffe, wir wissen beide, wen wir da waren. Aber das waren ja die zwei Jungs, an denen sich Frau Merkel immer gewandt hat, wenn irgendwas war mit Griechenland und jedem anderen in der Euro-Krise. Und die haben das dann nach innen reingespielt und Argumentationsketten und die Papiere und die, dann gibt's viel, passiert auch viel auf den Fluren. Mhm. Und dann ist es ja dann halt der Kanzler, die Kanzlerin oder der Minister, der dann etwas verkündet. Ja, das, ja. Ist, ja, ist ja selten so, dass der da sitzt und irgendwas ausarbeitet und alle sagen, wow, super. Das passiert ja nicht. Du bist ja Jurist. Mhm. Ich unterstelle, du hättest sehr viel Geld verdienen können als Jurist. Gehst wahrscheinlich schon.
Ja.
Du bist jetzt Anfang Mitte 30, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja, schon. Also, wir hätten dir ein paar Kanzleien finden können, wo es nicht nur niedrig sechsstellig, sondern auch weit sechsstellig gewesen wäre. Aber ist ja egal. Du hast eine Überzeugung, du hast eine Mission. Und man merkt bei dir an, dass dir bestimmte Sachen sehr wichtig sind. Und ich habe dich ja das erste Mal bei dem Dinner-Speech beim NIS2-Kongress gesehen. Mhm. Und fand es wieder mal sehr cool, dass da jemand auf der Bühne steht und sagt, bei all der Technologie, bei all den Hackings, Ransomware, was es auch immer da gibt auf technologischer Seite, wir dürfen das Vertrauen nicht verlieren. Das Vertrauen in uns, das Vertrauen in unsere Gesellschaft, auch wenn wir vielleicht eine Gesellschaft sind, die immer mehr schwarz malt und immer mehr, ich will sagen, vielleicht ein bisschen fragiler geworden sind. Hast du nicht die Rede gehalten, die ich zumindest erwartet hatte, hast mich da überrascht und hast auf dieses Vertrauen gepocht. Wenn du beim Konrad Adenauer oder in der Stiftung sitzt, in diesem Think Tank, da sind ganz viele, auch andere schlaue Menschen. Wie wichtig ist da, dass ihr euch gegenseitig ernst nimmt und euch das auch signalisiert und nicht irgendwie abtut, ah, du bist ja jung, du bist ja alt, du bist ja der Spinner, die These hattest du vor 20 Jahren schon. Wie wichtig auf so einem Ranking von 1 bis 10 ist denn das Thema Vertrauen untereinander?
Ich würde sagen, also Vertrauen ist immer die Basis bei uns in der Zusammenarbeit natürlich genauso, weil wir also A, nach außen hin, das Vertrauen mit den Büros, mit den Abgeordneten, da sind auch Informationen dabei, die erst die nächsten Tage dann irgendwo auf tauchen oder auch nicht. Also allein dafür brauchst du eine Vertrauensbasis und die gibst du dann auch intern vielleicht mal an die entsprechenden Stellen vielleicht weiter. Also das ist die absolute Basis. Und wenn es dann um das Miteinander geht, genauso. Also du überlegst auch zusammen, du testest mal Ideen und Argumentationen und challenge dich ja erstmal auch selber, weil bevor du mit irgendwas ausgehst, hast du das zumindest mal mit 3, 4 Köpfen getackelt, dass da nicht irgendwas ganz Grobes als Denkfehler drin ist, weil du dir irgendwas im stillen Kämmerchen ausgedacht hast und mal irgendwo aufgeschnappt hast und es weitergesponnen hast. Dabei fußt es auf falschen Grundannahmen. Also dafür brauchst du schon auch Vertrauen, weil du legst dich ja erstmal blank hin, sagst, das ist hier mein Produkt, schaut mal drüber und bist erstmal, machst du dich als den großen Fehlbaren, stellst du dich hin und sagst, guck mal, was ist daran falsch und jetzt pickt mal bitte rum. Und ich finde, das ist schon ein ganz guter Ansatz. Generell ist es aber auch so, dass man immer mal, glaube ich, das betrifft jetzt gar nicht unsere Organisation oder so, aber dass so der Umgang mit Fehlern oder falschen Annahmen oder so, dass man da auch einfach, glaube ich, sehr vorsichtig sein muss, weil keiner von uns weiß, was in der Zukunft wirklich ist, wie auch, wenn wir jetzt bei diesem Krisen- und Sicherheitsthema bleiben, wie sich irgendwas entwickelt im Sicherheitsbereich oder so. Es gibt eigentlich keinen, der jetzt top den Durchblick bei allem hat, aber man muss sich so gegenseitig so ein bisschen stützen, pushen, fördern. Und das ist bei uns schon so. Also, dass wir uns da komplett auch vertrauen, was das Ganze angeht. Und nicht der eine dann sagt, guck mal, was der jetzt gesagt hat oder so. Das nicht. Aber wir haben so interdisziplinäre Teams, dass du auch von jedem so profitieren kannst, weil alle einen anderen Background mitbringen. Also hier sitzen nicht nur Juristen und nicht nur Politikwissenschaftler. Wir sind Historiker, Islamwissenschaftler mit anderen regionalen Studien-Backgrounds und so. Also das ist Wahnsinn.
Ich find den Satz sehr schön, wenn du sagst, niemand hat den wirklichen Durchblick. Wenn man sich die Welt mal anguckt auf deiner Flughöhe, dann ist ja relativ einfach zu sagen, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile aufgeklärt genug, dass wir sagen, na, nicht jeder, der von sich behauptet, dass er gut ist, ist auch wirklich guter. Und gewisse Sachen rechtfertigen auch gewisse Handlungen nicht. Aber die Gewissheit zu wissen, dass auch die andere Seite, ich sage jetzt mal bewusst, die Bösen auch nicht wirklich den Durchblick haben, was jeder andere macht, ist, glaube ich, so ein bisschen erfrischend und auch so ein bisschen bringt ein bisschen Gelassenheit auf der einen Seite und dann, glaube ich, auch so ein bisschen Gambling, ne? Dass man einfach sagt, okay, was ist denn jetzt realistisch und was müssen wir davon ableiten? Eine Idee, die wir noch nicht geschafft haben, ist ja in meinen Augen die deutsche Cloud. Es gab ja mal den kläglichen Versuch, glaube ich, von einem der ganz, ganz großen DAX-Konzerne, das Ding als deutsche Cloud zu deklarieren. Dann haben sie es von Microsoft bauen lassen und verkaufen es teurer als die Microsoft Azure Cloud. Warum haben wir sowas nicht? Warum können wir gewisse Sachen nicht? Oder warum wollen wir das vielleicht auch nicht?
Das ist, würde ich sagen, wir sind gerade in so einem Punkt in diesen gesamten Diskussionen, wenn es darum geht, wie souverän, wie unabhängig, wie eigenständig wir in gewissen Dingen sein wollen, weil darum geht es letztlich, wenn wir sagen, wir wollen auch was Eigenes auf den Markt setzen. Bei der gesamten Diskussion um digitale Souveränität erstmal zu sagen, was ist denn das für uns? Was bedeutet denn das genau für uns? Das bedeutet in erster Linie erstmal, dass wir uns Dinge aussuchen können, dass wir eine Wahlfreiheit haben, eine Entscheidungsfreiheit haben und
dass das ist eine Frage, die ihr euch jetzt gestellt habt.
Nee, nicht nur wir als Organisation, alle im politischen Raum, wir diskutieren jetzt gerade sehr, sehr breit und sehr, sehr vielfältig dieses Thema der digitalen Souveränität. Das kam jetzt neu auf. Wir haben die Entwicklungen in China, wir haben die USA, die unberechenbarer werden und überall gibt es diese Diskussion um Abhängigkeiten, Huawei, 5G, 6G, alles, was kommt, Automotive-Bereich, Wechselrichter in Solaranlage, überall gibt es Abhängigkeiten und gefühlt sieht so aus, als wären wir von allen abhängig. So, und da sitzen wir jetzt und diskutieren, warum gibt es nicht die deutsche Cloud, so wie du das jetzt auch in den Raum geworfen hast. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir uns einfach nie bewusst waren, was wir dadurch aufgeben, wenn wir gewisse Innovationen nicht mitmachen, wenn wir gewisse Kraftakte nicht ausüben. Also in gewisser Weise erstmal ein Komfort und wahrscheinlich die unbewusste Entscheidung, wir bauen hier gerade eine Lücke auf, mit der wir später leben müssen. Das ist per se erstmal nicht schlimm. Wenn du im Gegenzug aber auch irgendwas anderes auf dem Markt hast, wo du sagen kannst, hier, passt mal auf, wir nehmen von euch das, aber wir haben das als fettes Asset.
Eine wechselseitige Abhängigkeit müssten wir ja geschaffen haben, die wüsste ich jetzt nicht.
Genau.
Das Jüngste war ja Energie, ne? Also durch den Ausbruch von Russland und Ukraine haben wir festgestellt, wir haben da eine Abhängigkeit und die Supply, also fand ich total faszinierend, jetzt unabhängig vom Krieg, dass die Supply Chain im Energiesektor, in der Energiewirtschaft komplett neu gedacht werden muss. Also der Job hat sich über Nacht verändert und wir mussten uns Gedanken machen, wo kommt Energie her, in welcher Form, wie speichern wir es, wo holen wir uns das, wie lange dauert das? Heißt das auch vielleicht, dass wir gewisse Energiequellen absägen und vielleicht auch die Nutzung einschränken? Das waren ja alles Diskussionen. Fand ich total interessant. Und ich habe dann halt mal beobachtet, wie im Energiesektor die Gehälter hochgehen, weil sofort frische Ideen gebraucht waren. In der Pandemie hatten wir das mit der gewöhnlichen Waren, mit der Warenwirtschaft, beziehungsweise mit der Supply Chain für Nudeln und Klopapier. Ja, Basic-Artikel, die jeder zu Hause hat, waren auf einmal nicht da. Und dann, warum stellen wir keine Medikamente her? Warum haben wir keinen vernünftigen Nudelproduzenten? Warum muss es Barilla sein? Ja. Und bei der Cloud ist es ja, ich sehe es nicht, vielleicht kannst du mich darauf klären, ich sehe nicht, dass wir etwas Gleichgewichtiges haben, um auf die Waagschale zu werfen und sagen, wenn wir die Cloud von euch nicht kriegen, dann kriegt ihr von uns das andere auch nicht und euer Land bleibt auch stehen. Das waren mal die Autos, haben wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so, Erdöl haben wir auch nicht, wir haben nur noch ein bisschen Brain.
Ja, also, und es steckt noch was anderes mit drin. Also Brain, ja, definitiv, das haben wir. Und ich würde auch sagen, wir haben noch ein, zwei Bereiche, wo wir eine Chance haben mit diesem ganzen großen Konzert. Aber du hast auch einen entscheidenden Punkt gesagt mit deutsche Cloud. Ich glaube, das kriegen wir sowieso nicht hin. Also als Deutschland innerhalb der EU, innerhalb Europa, da was alleine aufzuziehen, kann gar nicht unser realistischer Ansatz sein, sondern wenn, dann zu versuchen, im europäischen Kontext zu sagen, wir sind jetzt ein europäischer Player, alle im engeren Zusammenhang und wir bauen jetzt was auf. Und da wäre, glaube ich, noch die Chance im Bereich der Quantentechnologie, Quantencomputer und so. Da haben wir, wie du sagst, da haben wir perfekte Brain Power schon hier. Was für uns ein Problem ist, staatlich die Entscheidung zu treffen, so, wir wollen jetzt in X Jahren der größte Player oder zumindest genauso groß wie China, USA am Markt sein. Und wir pushen das Ganze finanziell mit Aufträgen und wir unterstützen Unternehmen, wenn sie sich zusammenfinden. Das beste Beispiel in jüngster Zeit waren diese AI-Gigafactories. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da sind zuerst alle so, ach, perfekt, prima, die EU möchte was fördern. Dann gab es irgendwie sechs Interessenten, die haben gesagt, komm, wir schließen uns zusammen oder sogar noch mehr, wir schließen uns zusammen. Und als es dann kurz vor Bewerbungsende Frist war, so, hey, jetzt machen wir jetzt aber doch nicht mehr. Jetzt macht jeder sein eigenes Ding. Jetzt haben wir sechs Bewerbungen aus Deutschland, glaube ich. Und so funktioniert es nicht, weil wir das viel zu zerstückelt. Das ist nicht ein Kraftakt. Und das hätten auch die großen Unternehmen in den USA und in China. Das sind gepushte Unternehmen. Das sind Unternehmen, die entweder ideale Entwicklungsbedingungen haben, die krass gefördert wurden, oder durch Querfinanzierung von irgendwie den Gründern, die ultra viel Geld an anderer Stelle gemacht haben, das da hochgeschafft haben. Und im chinesischen Fall mit Huawei auch staatlich so krass gefördert und subventioniert. Die haben international alle Aufträge bekommen, weil sie den günstigsten Preis mit den besten Produkten anbieten konnten. Und wenn wir aber anfangen, in Deutschland nicht mit einheitlicher Stimme zu sprechen, sagen, so, jetzt wollen wir mal was pushen und wir nehmen mal die Interessen, die ich als Einzelunternehmen habe, auf die zweite Ebene und wir ziehen es jetzt mal ein paar Jahre durch und gucken mal, was rauskommt, dann schaffen wir es, glaube ich, nirgendwo mehr. AI ist, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach, aber im Quantenbereich sehe ich echt noch die Möglichkeit, weil wir da das Wissen haben. Und jetzt müssten wir es auf die Straße bringen und sich zusammenschließen und sagen, hier, die Europäische Union hat in 5 Jahren das und die Beteiligung Deutschlands sieht so groß aus mit den Unternehmen. Und dann kannst du irgendwas auf den Tisch legen.
Das, ja, tatsächlich, wobei ich daran zweifle, weil wir uns auch in der EU ja nicht einig sind und auch andere Interessen haben. Ne? Wenn ich jetzt an Tschechien denke, die schon wieder Sanktionen
Klar.
verhindern, dann haben wir mit Willy Orban auch jemanden, wo ich denke, mein Gott, weiß nicht, ob er jetzt der Schuldige ist oder die Leute, die ihn gewählt haben, aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Aber ja, das wäre halt schon ganz cool. Ne? Wir brauchen Platz, wir brauchen die Server, wir brauchen die Serverlandschaft. Das muss auch gehostet werden und wir brauchen halt die Köpfe und wir könnten auch mit den Kosten hin und her spielen, aber am Ende wird es natürlich dann auch wieder immer eine Frage sein, wer kriegt den Löwenanteil aus dem Topf, wer finanziert das Ganze. Und es macht halt auch ehrlicherweise keinen Sinn, wenn wir da jetzt 5 Milliarden reinstecken und kriegen nur eine raus. Das ist halt genauso doof, auch wenn man jetzt sagt, komm, wir haken es ab, weil in 10 Jahren werden wir das, der Nutznießer sein. Das muss halt finanziert werden und der Bundeshaushalt ist jetzt auch nicht mehr so voll. Aber ja, ich versteh die Thematik. Wir haben ja kleine Initiativen ja in Deutschland. Wir haben ja hier, wie heißt das? Cyber Saxony? Nee, nicht Cyber Saxony. Silicon Saxony haben wir ja. Wir waren ja mal, das ist ganz witzig, wir waren ja mal in Silicon, ach, wie war das denn? Wie heißt das denn? Silicon Valley, nee, nicht Silicon Valley, aber auch die Initiative, die es in Baden-Württemberg gab, ich komme jetzt auf den Namen nicht, da waren wir mal involviert, da sollten wir den Geschäftsführer stellen und war auch total lustig, wir haben da den idealen Kandidaten gefunden, dann haben wir uns das Package angeguckt, unterirdische Bezahlung, dann solltet ihr halt auch so Basics einfach nicht kriegen. Ne? Wir reden vom Mobilitätspaket, also der Gedanke war, Baden-Württemberg zum AI-Hotspot zu machen. Sind ja immer diese Superlativen, die wir immer rausrufen.
Ja.
Und dass die Leute aus dem Silicon Valley ja tatsächlich nach Deutschland kommen und sich hier das Know-how holen. Und der arme Kerl hat gar nicht die Mittel dafür. Da hat er zwar einen Fonds von, ich glaube, Max Planck oder Fraunhofer noch mit dem Land dazu, irgendwie 500 Millionen, er stand im Raum. Und dann haben wir uns das Package angeguckt, also wirklich unterirdisches Gehalt. Und dann hat man es nicht hingekriegt, dem einen Vertragsentwurf zu schicken. Dann sollte der im baden-württembergischen Finanzministerium erstmal angesiedelt sein unter dem Finanzminister. Und der sollte die Hand über dem Geld haben, weil der Geschäftsführer der GmbH ja auch keine Handhabe hat. Also wirklich ganz schlecht. Und dann gab es den Ministerinnenwechsel, ging die eine Ministerin, kam die neue und dann haben sie die Idee abgesägt. Und es waren Kosten, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute daran involviert waren, aber es kamen fast zweiwöchentlich Leute aus Amerika hierhin als Berater. Wo ich mir dann denke, so, warum holt ihr Berater von da hierhin, um uns zu erklären, was wir machen sollen? Aber egal, es gibt eine neue Idee. Es gibt die Idee Cyber Nation.
Ja, wie gibt es das? Vielleicht noch einen Halbsatz dazu, was halt dann immer auch fehlt, wenn du so Übergänge hast, ist dieses
Übergabeprotokoll. Ganz normales Übergabeprotokoll.
Ja, letztlich ja. Und das Vertrauen, dass der andere das der das in Gang gesetzt hat, gut gemacht hat und jetzt führen wir das Ganze fort. Also so diese Basis. Aber das ist leider auch immer im Politischen, da geht's halt auch um die Färbung dahinter und um die Positionierung dahinter. Aber Cyber Nation, du hast es so enthusiastisch eingeleitet. Ich versuche es jetzt noch mal halb so enthusiastisch wieder zurück einzuleiten. Cyber Nation ist, glaube ich, ein ganz guter, bisher ist es ein guter Ansatz also ursprünglich kommt es von der BSI-Präsidentin Claudia Blattner, die einfach mal gesagt hat, Leute, wir brauchen auch so ein bisschen so eine gemeinsame Vision, wo jeder drunter verstehen kann, was er am Ende oder am Anfang erstmal möchte. Aber wo jeder irgendwie so ein Gefühl entwickelt, ohne dass man sich hinstellt und dann mit 8 Strategie- und Strukturprozessen versucht auszudefinieren, was es denn ist und was es nicht ist. Und am Ende hast du die Hälfte der Leute wieder verloren. Sondern wenn du Cybernation hörst oder Cybernation, dann hat jeder so ein Bild. Dann die einen vielleicht, okay, wir müssen da irgendwie zusammenarbeiten. Die anderen sagen, oh, wir werden jetzt irgendwie ein Technologiestandort und wir cybern jetzt alles weg oder wir verteidigen uns gegen Cyber. Aber irgendwie ist das so ein Begriff, da kannst du jemanden mit berühren und der muss jetzt mit Leben gefüllt werden und der muss jetzt so mit Leben gefüllt werden, dass jeder, der irgendwie sich mit Cybersicherheit oder mit der Cyberarchitektur bei uns, mit IT-Sicherheit, mit Informationssicherheit in Deutschland beschäftigt, dass er so ein bisschen seine Rolle in dem Ganzen erkennt und dann läuft man los und muss sich Ziele geben. Und in dem Prozess befinden wir uns, glaube ich, gerade. Also das hat sie jetzt so mal geframed, dass man auch außerhalb der Cyberbubble mit dem Begriff zumindest mal in Berührung gekommen ist und dass es mal in die Tagesschau oder in irgendwelche Nachrichten gepackt hat, was ja vorher, wenn wir ehrlich sind, beim Thema Cyber nicht der Fall war. Und wenn du mich fragst, wo wir in ein paar Jahren damit sein werden, dann sind wir vielleicht ein cybersichereres Land. Dann haben wir idealerweise arbeiten wir mit allen Ländern, mit allen Sicherheitsbehörden im Bund so toll zusammen, dass wir gar nicht mehr vor Freude können und jeder tauscht Informationen aus und wir schützen uns gegenseitig. Die Unternehmen werden an die Hand genommen.
Alle sind sicher.
Profitieren voneinander mit Mentoring und allem. Ich spinne jetzt, wie du hörst, aber es erzeugt zumindest eine Vision, wo man mal ein bisschen freier wirken kann, weil was sonst immer passiert ist ja, wir haben eine Regulierung, die kommt meistens aus der EU und dann rödeln alle in den nationalen Mitgliedstaaten und versuchen, das Ding umzusetzen, anzuwenden, auszudefinieren. Dann kommen die ganzen Lobbyorganisationen, die verschiedenen Interessenvertreter und die sagen, so geht das nicht und der Begriff muss anders ausgelegt werden. Aber bitte hört mal auf, wir haben jetzt erst so viel investiert. Also wir sind ja eigentlich immer so regulatorisch getrieben.
Ja.
Was bei diesem Begriff so ein bisschen einlädt, eben nicht nur regulatorisch zu denken und auch nicht nur von einer Strategie, die irgendeine Bundesregierung vor Jahren mal ins Leben gerufen hat und die man entweder abarbeitet oder sogar wieder in den Schreibtisch hat versinken lassen.
Als Jurist weißt du ja auch, warum gewisse Sachen nicht gehen oder warum sie nicht so schnell gehen. Das ist halt so. Wir sind, ja. Man mag jetzt sagen, wir sind überreguliert oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber wir haben halt Gesetze und gewisse Gesetze stehen halt über den anderen Gesetzen. Und deshalb sind gewisse Sachen einfach nicht so möglich. Könnte man, also sind wir auch im Bereich Security, also gelten da auch wirklich dieses Klischee, dass wir einfach bürokratisch gebremst sind? Oder gibt es da auch eine Work-Task oder Taskforce, die dann sagt, so, nee, wir arbeiten daran, dass zumindest in dem Bereich vieles einfacher geht? Weil gab ja auch da Sondervermögen, das ging ja auch relativ einfach in der Verteidigung. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, nee, Cyber Defense oder AI-Initiativen oder, die müssen wir jetzt durchboxen. Wie sehr halten wir uns da auch an die bürokratischen Hürden? Und nervt auf das?
Ja, also teils. Erstmal ist es so, finde ich, dass es immer mindestens zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, auf irgendwie sowas wie einen Staat und Unternehmen einzuwirken. Und das eine ist Regulatorik und das andere können Anreize sein. Und wir sind sehr regulatorisch getrieben. Und in den letzten Jahren, gerade wenn es so um Digital Security, digitale Sicherheit geht, dann kam da sehr, sehr viel. Dann kommt da auch immer noch sehr viel, ob das jetzt NIS 2 ist, die CRA, die DORA. Also das sind alles so Regulierungen aus der EU heraus, die aber sagen, hey, wir haben hier so einen schützenswerten Wirtschaftsraum in Europa, bitte habt das im Blick. Aber so framen wir das natürlich nicht, sondern es wird natürlich mit Berichtspflicht, mit Meldeketten, mit Resilienzmaßnahmen, die im ersten Moment natürlich viel, viel Geld kosten, verbunden. Und das bleibt letztlich hängen in diesen Diskussionen. Deswegen entsteht auch dieser große Frust. Ich glaube, jeder in dem Bereich, der ein Unternehmen hat und der oder auch der schon mal davon betroffen war, der weiß, dass ich da rein investieren muss, dass es nicht so schön ist, dass ich vom Staat dazu getrieben werden muss, ist das andere. Aber es gibt ja auch diese Überlegungen jetzt auch auf EU-Ebene zu sagen, so, wir müssen jetzt auch mal so langsam so einen Pausenknopf drücken, weil wir können nicht aus der EU heraus so viel gleichzeitig regulieren. Wir überfordern alle Länder. Also wir haben, ich glaube, 19 Länder haben bei der NIS 2 ein Vertragsverletzungsverfahren bekommen, weil sie nicht rechtzeitig umgesetzt haben.
Wir sind eins davon, oder?
Wir sind auf jeden Fall eins davon. Ich glaube, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Wir sind komplett raus aus der Frist, aber das zeigt auch, dass so viele Länder nicht ganz unüberfordert sind mit so einer Situation, die Unternehmen natürlich auch. Und dass man da mal so ein bisschen auch mal sich so eine Auszeit gönnt, was die Regulatorik angeht und sagt, so, jetzt nochmal Pause, wir gucken uns mal alle Regulierungen an, wie viele Doppelungen gibt es, wie viele Doppelstrukturen, wo können wir denn vereinfachen, wo können wir auch einfach ganz andere Meldeketten ransetzen. Das braucht es meiner Meinung nach schon. Und das wäre auch das richtige Zeichen, weil natürlich verlangt der Staat vieles, gerade von den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber er wird auch sehr viel Verständnis, glaube ich, oder sehr viel gegenseitig, also man schafft so ein gegenseitiges Verständnis, glaube ich, wenn man dann mal sagt, du pass mal auf, jetzt haben wir mal Pause gemacht, normalerweise würde das und das jetzt kommen, jetzt schnaufen wir mal alle durch, du sagst, wo der Schuh drückt im Praktischen, wir versuchen daran Stellschrauben dran zu ziehen, und damit es besser wird. Und dann können wir irgendwann mal überlegen, ob wir wieder auf Play drücken und vielleicht noch eine Regulierung brauchen. Aber bisher war das echt so, wir haben hier was, Panik, schnell regulieren, alles drauf und am besten zeitgleich und so schnell wie möglich. Ist klar, dass du dann erstmal einknickst. Und den Eindruck habe ich, wenn es um digitale Sicherheit geht, schon ein wenig, weil wir halt auch merken, wir sind so vernetzt, dass letztlich keine Einrichtung mehr so unwichtig ist, dass du sie nicht regulieren musst, dass du sie nicht zu Schutzmaßnahmen zwingen solltest, weil du ein Interesse hast innerhalb der Supply Chains, dass das Ding funktioniert.
Also ich glaube ich auch. Ne? Also wir vergessen, glaube ich, wir denken ja immer sehr wirtschaftlich an die großen DAX- und MDAX-Konzerne. Wir denken immer an Kohle. Wir denken aber relativ spät erst an Krankenhäuser zum Beispiel, ja, oder an andere soziale Einrichtungen. Ganz besonders, wenn es um NIS 2 geht, ja, wo wir dann sagen, kritische Infrastruktur haben wir einfach sehr viele in Deutschland. Ja, klar, 50, 55.000 Unternehmen oder Einrichtungen betrifft das Ganze. Und ich will gar nicht die Zahlen nennen, wie viele von denen resilient genug sind gerade und auch in der Lage sind, gewisse Sachen auszuhalten und abzuwehren. Aber es geht gar nicht um den harten Euro immer. Es geht auch um die Versorgung. Ja, Wasser zum Beispiel, Wasserversorgungswerke, Lebensmittelproduktion, Krankenhäuser und so weiter. Also all das, was für eine Gesellschaft total wichtig ist, über die wir uns alle eigentlich als Bürger keine Gedanken machen. Weil Wasserhahn auf, Wasser kommt raus. Ja, wenn es mal nicht rauskommt, dann stehen wir da. Und wenn dann die Regale im Supermarkt auch noch leer sind, dann müssen wir uns mal Gedanken machen, ob wir Urin wieder irgendwie umwandeln können und reinigen können oder sowas. Aber das sind ja so Szenarien, an die wollen wir gar nicht denken. Aber das ist halt das, was am Ende natürlich auch passieren kann. Und ich glaube, besonders wenn es für alle in der Gesellschaft relevant ist, braucht es da, glaube ich, schon so ein bisschen Entschlankung, was Bürokratie angeht und Regularien. Ich hätte nie gedacht, dass ich Christian Lindner jetzt an der Stelle zitieren muss, aber der hatte, glaube ich, auch mal in seinen letzten Tagen gesagt, dann machen wir doch mal einen Test, wir machen einfach und dann gucken wir, wer sich dran gestört hat. Und wenn sich jemand nicht dran stört, dann schaffen wir es ab, die ganzen Regularien. Und wenn sich jemand stört, dann machen wir uns Gedanken, wie oft passiert das denn? Und
Ja.
das ist ja gar nicht mal so schlecht, die Idee, auch wenn ich, wie gesagt, sehr ungern an der Stelle die zitiere.
Also volle Zustimmung. Was da bei den, gerade bei dem Thema kritische Infrastrukturbetriebe noch so ein bisschen mit reinspielt, ist, da haben wir einen riesigen Anteil an privaten Unternehmen. Also der meiste Anteil von kritischen Infrastrukturen wird eigentlich vom privaten Sektor betrieben. Der Staat hat aber ein Rieseninteresse, dass diese Funktionen aufrechterhalten werden, weil er ja sein Businesskonzept oder seine Daseinsberechtigung auf diesen Funktionsfähigkeiten aufbaut. Und da geht es jetzt auch so ein bisschen darum, der Staat kriegt Panik, shit, ihr seid nicht gut geregelt, ihr seid nicht gut geschützt, wir brauchen eine Regulierungshülle. Die Privaten sagen, ja, dann mach's doch selber, wir zahlen es nicht, weil du brauchst im Krisenfall die Funktionsfähigkeit, wir auch, aber wir machen das ja quasi für dich.
Du bist ja unser Kunde.
Genau, und in diesen Austarierungsdiskussionen wünsche ich mir, wenn wir da mal hinkommen, so darüber auch zu diskutieren und nicht sagen, oh, jetzt kommt wieder die EU-Regulierung und das ist blöd und dann werden die Ministerien, die Gesetzesentwürfe machen, angegangen und die politischen Akteure dahinter kritisiert. Aber eigentlich geht es im Kern genau darum. Die einen können nicht ohne das diese Leistung den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, dass hier alles funktioniert und gut ist. Und die anderen sagen, ja, aber wir sind eigentlich vom Effizienzgedanken getrieben. Und das, was ihr gerade versucht, bei uns reinzumachen, ist allenfalls effektiv, aber nicht Effizienz nach unseren Prognosen so ein bisschen, ne? Also Cyberbereich würden jetzt ganz viele auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du betroffen wirst mit höheren Schäden, ist halt einfach verdammt hoch. Deswegen muss man das natürlich auch mit einpreisen. Aber mal so die Diskussion zu führen, wie kann man denn diesen Lastenausgleich vielleicht noch anders vornehmen, außer zu sagen, du regulierst jetzt und wenn du nicht regulierst, wirst du so, du machst jetzt Maßnahmen und führst die durch und wenn nicht, dann gibt es Sanktionen von unserer Seite. Das ist so. Das ist mir fast schon zu einseitig geführt, weil am Ende haben wir alle ein Interesse, dass das funktioniert und die einen wollen ihre Leistung verkaufen, die anderen wollen, dass die Leistung besteht, weil sie darauf auch ihre Daseinsberechtigung, also Staaten, letztlich koppeln und wir brauchen das, die ganze Chose, alle Leistungen aus dem Kritissektor. Also deswegen finde ich diese Kritis-Thematik doppelt spannend. Weil es halt auch diese Tendenz gab. Theoretisch könntest du auch fast sagen, das ist Daseinsvorsorge. Eigentlich ist es so ein bisschen die Aufgabe des Staates, aber der kann sich das natürlich auch gar nicht alles finanziell. Wie würde das in so einer heutigen Welt, könnte der das gar nicht alles stemmen?
Ich glaube auch. Also man sagt ja mal, die goldenen Jahre sind vorbei und die Kassen sind leer. Die Ausgaben, also sind auch vielfältig geworden. Also vielfältig, es gibt heute Ausgaben, die gab es noch nie. Ich bin gar nicht beim demografischen Wandel und so weiter, aber allein was wir technologisch aufrüsten müssen, nur um State of the Art zu sein, gar nicht aufholen, sondern wirklich auch Maintenance betreiben und sagen, okay, wir machen eine Bestandsaufnahme und sehen zu, dass der aktuelle Stand nicht abnimmt oder schlechter wird. Das kostet mittlerweile so viel Geld und in der vernetzten Welt, bei den Wertströmungen, glaube ich gar nicht, dass das zu finanzieren wäre, ohne woanders auch Wertschöpfung zu betreiben. Das kriegen wir, glaube ich, gar nicht hin. Wenn man sich so ein bisschen mal mit dem Thema beschäftigt, man driftet ja immer ab, man ist ja immer ganz schnell bei Bedrohungen und Sicherheit und so weiter. Es gibt ja immer die wirtschaftliche Bedrohung, also am Ende ist es alles wirtschaftliche Bedrohung, aber Industriespionage ist so eine Sache. Ne? Wenn ich jetzt China mir angucke, was sie in den letzten Jahren für Autos gebaut haben und was wir für bauen und wo wir uns noch an keine Ahnung, am Lack aufhalten, bauen die Sensoren. Will ich gar nicht sagen, dass die mutiger sind oder wir ängstlich. Es ist am Ende des Tages auch so ein bisschen so, dass es ist, wie es ist. Aber was sind so oder andersherum, spürst du das oder vielleicht kennst du das auch, dass der diplomatische Dienst, also wenn man wirklich so dieses diplomatische Geschäft, das Tagesgeschäft sich anguckt, dass sich das in den letzten Jahren weg vielleicht von diesem typischen, du hast Erdöl und du hast Edelmetalle und ich habe dafür das, lass mal ein bisschen Handel machen, dass sich das verschoben hat, ein bisschen mehr in Richtung Verteidigung und so ein bisschen taktisches Schattenboxen, so was kannst du, was kann ich, wo ist bei dir die offene Flanke? Hat sich das ein bisschen geändert in der letzten Zeit?
Also ich würde sagen, das Spiel ist, also aus meiner Perspektive heraus hat sich das gar nicht so groß geändert. Was sich ein bisschen geändert hat, ist die Anzahl der Akteure, die erkannt haben, oh, ich kann ja versuchen, auf die Art und Weise auch mitzumischen. Also ich würde sagen, USA, wenn man jetzt von Ländern einfach ausgeht, USA, China, Russland waren schon immer traditionell Länder, die sehr viel auf, wir bauen Verteidigungsgeräte, wir sind, wir rüsten auf, wir haben ein gewisses Backing und daraus, aus dieser Position der Stärke agieren wir. Und ich glaube, mittlerweile gibt es einfach auch andere. Und dieses, was sich vielleicht geändert hat, ist auch dieses Verständnis von Stärke. Also früher war das dann quasi die reine militärische Stärke, die in China, wie viele Raketen habe ich, wie viele Panzer hast du? Du hast jetzt über den Cyberraum, Informationsraum noch ganz andere Möglichkeiten einzuwirken und auch Stärke zu demonstrieren. Das kommt noch dazu. Also das hat sich definitiv geändert. Aber ob sich das Spiel jetzt insgesamt geändert hat, wage ich sogar echt zu bezweifeln. Also die Akteure sind mehr geworden. Ob das Iran ist, die im Cyberraum aktiver sind oder auch.
Die sind viel stärker, als man ihnen das zutraut.
Komplett. Und Israel ist auch super aktiv. Ne? Also ja. Ich will das auch gar nicht so einseitig. Nordkorea investiert Raketen- und Atomwaffenprogramm ganz enorm.
Normalerweise werden die ja immer ausgelacht. Ne? So,
ja, aber.
Aber das sind richtige also mittlerweile Multiplayer in so einem Game, die auch richtig Schaden anrichten können, beziehungsweise, dass dann halt immer einer will, dass der sich halt nicht mit dem verbündet. Genau. Und selber da war es nicht, wegen seinem Image, ja, und sagt, okay, ich halt versuche dich komplett vom Spielfeld wegzuhalten. Das ist schon echt wahr, dass man diese, ich sag mal, diese, das sind ja fast vierte Weltländer, die wir ausgelacht haben früher, was die an Power haben, weil einfach die Werkzeuge sich geändert haben.
Ja, und es gibt noch ein bisschen mehr Aufgabenteilung auch, ne? Also dann sagen die einen, du hast das, ah ja, dann geben wir dir das, aber alles mit dem Ziel, dass du stark wirst. Wenn du stark wirst, dann sind wir stark und im Verbund versuchen wir dann dem Gegner oder dem Gegnern.
Der Feind meines Feindes, ne?
Ja, irgendwie so. Und also das, da, es sind einfach viel, viel mehr Player letztlich da und die lassen sich nicht mehr so leicht klein halten und runterdrücken, geopolitisch betrachtet, wie das vielleicht vorher der Fall war. Zudem kommt echt diese technologische Entwicklung, die das Ganze auch nochmal in eine ganz andere Richtung lenkt. Also wenn ich sehe, dass es Absprachen zwischen China, Russland und dem Iran gibt, beispielsweise mit welcher Art, mit welchen Narrativen man versucht, Desinformationskampagnen im Westen zu bündeln, zu streuen. Also man nutzt Begriffe ähnlich, man nutzt Aussagen ähnlich, damit man quasi die Kraft powert, also bündelt. So die Psyche. Ja, klar. Ja, damit es mehr Wirkung erzielt. Weil wenn der eine das sagt und der andere nimmt ein anderes Wort und der nächste das, dann sind es drei verschiedene Aktionen, die so ein bisschen verpuffen. Aber wenn das jeder macht, dann hast du nochmal eine ganz, also jeder mit einem Begriff beispielsweise, dann hat man nochmal eine ganz andere Strahlkraft. Was ich aber interessant finde, jetzt musste mich aber dann auch bremsen, wenn das zu weit geht, ist aber trotzdem, dass alle so ein bisschen versuchen, sich auf den Regeln der internationalen Ordnung doch immer wieder so zu berufen. Also keiner negiert, dass es dieses Völkerrecht gibt. Alle sagen, ich sehe es ein bisschen anders und ich lege das anders aus. Aber irgendwie scheint es immer noch so ein gewisses Fundament zu geben. Es scheint
einen Kodex zu geben, den alle wahren wollen.
Irgendwie schon. Und auch bewusst mal nicht wahren wollen, um ein Zeichen zu setzen. Aber doch gibt es irgendwie so ein Fundament, wo alle sagen, hey, also so ein bisschen stehen wir doch da drauf. Der eine vielleicht mit einem Bein, der andere mit zwei Beinen, der nächste mit zwei Armen und zwei Beinen. Aber irgendwie gibt es das schon noch und das haben wir noch nicht aufgegeben, was ich natürlich gut finde, aber.
Also sagen wir es mal so, ich sehe das genau so. Wir haben einen Kodex, auf den sich, also sagen wir mal so, den großen bösen Knopf hat noch keiner gedrückt und ich glaube, wir sind uns alle noch einig. Also ich bin doch gelassen, dass dieser Knopf nicht gedrückt wird, auch wenn es immer wieder mal sehr knapp aussieht. Dass dann wirklich einer von den extremen Positionen trotzdem einlenkt und sagt, nee, wir machen es nicht. Es ist auch immer das Narrativ, wir wollen nicht derjenige sein, aber wir könnten ja, wenn ihr könntet. Ja. Das ist ja dann auch, das heißt ja, das ist ja aber das maximale Signal, was man machen kann. Ich will es nicht, ich könnte, also mach du es auch nicht, dann muss ich auch nicht. Aber was mir gefällt an dieser schon negativen Entwicklung, ist die Tatsache, dass sich gewisse Sachen aufgeklärt haben und dass wir auch so ein bisschen mündig geworden sind. Also ohne jetzt die USA zu verurteilen, sie hat selber sehr viel dafür gesorgt, dass das Image jetzt leidet, ja, mit Donald Trump zweimal. Mhm. Und Menschen sagen dann einfach mal, nee, das ist halt nicht der Demokratiebringer. Das ist halt auch derjenige, der dummerweise öfter mal Konflikte angefangen hat, ohne seine Intelligenz zuzuhören. Oder dass der Plan wurde aufgedeckt. Und ich glaube auch so ein Stück weit, wenn man sich den Atlas mal anguckt oder die Welt auf einer DIN A4-Seite und wirklich mal ausfüllen würde, wo Deutschland gerade ist. Das haben wir ja gesehen mit der Gaslieferung aus Russland. Ich glaube nicht, dass Wladimir Putin sich irgendwie drum schert, ob wir von dem Gas kaufen oder nicht. Er merkt es definitiv, ja, er merkt es im Geldbeutel. Aber die Welt ist halt riesig, ne? Und wir sind halt nicht der Nabel der Welt. Auch wenn wir das manchmal gerne hätten. Ich jetzt auch gerne, ist leider nicht so. Es gibt halt auch andere Player, die dann sagen, aber wenn der das nicht macht, dann mache ich das. Ne? Und dann ändert sich auch die Verhandlungsposition. So, natürlich ist so ein Putin dann halt mit seinem Preis einem anderen Abnehmer gegenüber, total offen. Und das erleben wir ja alle. Es ist ja halt der Putin oder Trump oder Merz. Wir haben das ja alle. Und das finde ich, das ist schon eine Chance für die Bürger, glaube ich, auch so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken und zu sagen, wie wird Politik wirklich, wirklich gespielt? Darüber können wir aber auch eine ganz eigene Folge machen. Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes. Bei all den Themen, und ich höre dir sehr gerne zu, und ich bin mir sicher, wir können noch Stunden sprechen. Wie sieht denn deine Work-Life-Balance überhaupt aus? Wenn man sich so reden hört, und das macht echt Spaß, habe ich das Gefühl, der Junge geht irgendwann zwischen 5 Uhr morgens und 12 Uhr ins Office und kommt irgendwann zwischen 6 Uhr abends und Mitternacht wieder raus und hat nie das Gefühl, dass er fertig ist mit seiner Arbeit.
Also letzteres. Stimmt, ich würde es aber nicht Arbeit nennen. Also ich mag diesen Begriff Work-Life-Balance nicht. Das hörst du jetzt wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal, aber ich mache das, was ich tagtäglich mache, so gerne, dass das Teil meines Lebens ist. Und natürlich gibt es da Phasen, wo ich mich mal bremsen muss, wo ich dann auch sage, hey, jetzt habe ich aber viel gemacht in den letzten Tagen und Wochen, jetzt schalt mal einen Gang wieder runter. Weil eigentlich, wenn du dich mit so geopolitischen Themen und Sicherheitsaspekten beschäftigst, du kannst dich rund um die Uhr damit beschäftigen, kannst du rund um die Uhr Nachricht lesen, es passiert immer irgendwo was, was auch berücksichtigungswürdig ist. Also man muss sich da auch selber bremsen. Aber es macht mir einfach unheimlich Spaß. Deswegen ist es nicht Work und Life, sondern es ist komplett Teil meines Lebens. Und manchmal macht es Spaß, manchmal ist es frustrierend. Ich kann jetzt keine Zeiten nennen. Also das ist so echt ganz unterschiedlich. Aber es macht auf jeden Fall ultra viel Spaß und meine Freundin muss mich manchmal bremsen.
Ja, ist ja okay. Du hast ja eine Mission, du machst das ja auch zum Wohle von ihr und uns allen, als einer in dieser Gruppe, sage ich jetzt mal, oder in diesem Arbeitskreis. Was würdest du sagen, was ist deine Eigenschaft, die dich vielleicht so gelassen macht? Wenn jetzt eh deiner zuhört, der sagt, oh, ich finde den cool, ich wäre genauso wie der. Was musst du auf jeden Fall haben?
Also ich glaube, die Basis für so eine gewisse Gelassenheit und die dann vor allen Dingen auch ausstrahlen zu können, ist, dass man mit sich selber im Reinen ist. Jetzt geht es so ein bisschen in andere Sphären, aber wenn man das Gefühl hat, ich mache das, was mir Spaß macht, ich bin mit dem auch fein, was ich so um mich habe. Und wenn ich es mal nicht habe, ne, es ist ja genauso. Also es gibt ganz viele Momente, wo ich sage, oh, jetzt habe ich es nicht, was ich mir vorstelle, dass ich daran arbeite, das zu beseitigen. Dann kann ich auch das ausstrahlen, dann kann ich das geben. Und ich glaube, was hilft so in diesem Sicherheitsbezieß ein bisschen weg von dem ganz persönlichen, psychologisch ausstrahlungstechnischen, aber hin zu dem Sicherheitsaspekt, was mir tatsächlich auch hilft, wenn du dich mit diesen Sicherheitsthemen tagtäglich beschäftigst, dann hast du das Gefühl, ich bin näher dran, ich kenne mehr Zusammenhänge, ich weiß, was zwar möglich ist und was auch tatsächlich passiert, aber ich weiß auch, wie viel in dem Zusammenhang schon dagegen getan wird und dass es viel, viel besser aussieht, als es oft dargestellt wird, weil es wird so dargestellt, dass es schlecht aussieht, weil wir dann es eher aufnehmen. Also das ist diese Aufmerksamkeitspsychologie. Das würde ich jetzt nicht als Selbstschutz bezeichnen, weil das Teil meines Jobs ist, aber diese Ruhe und Gelassenheit ist, glaube ich, das intrinsische Zufriedensein mit sich selbst und das permanente an sich arbeiten. Also das ist tagtäglich eine harte Arbeit an sich selbst auch und dann kann man auch
Ja, ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Permanent auch an sich arbeiten zu müssen, rekalibrieren, ja, auch wenn es jetzt, also soll jetzt nicht esoterisch werden, aber
Ich wollte es vorhin nicht sagen, aber jetzt hast du
nee,
es.
aber das ist ja halt so, ne? Am Ende des Tages, vieles ist Energie und wir müssen halt auch darauf achten, unsere Mitte und kommen wir weg von unserem Wertekompass oder nicht?
Ja.
Und das macht ja was mit uns. Also niemand kann dauerhaft weit weg von seinem Kompass und seinem Energiefluss arbeiten, egal wie die aussieht.
Ja.
Und wenn du dich den ganzen Tag mit Dingen beschäftigen musst, mit denen du dich identifizierst, dann macht das was mit dir.
Ja.
Aber du musst halt auch verstehen, dass es gerade eine Sache ist, in der du selber mit dir arbeiten kannst. Genauso wie die Gelassenheit zu haben, okay, wird jetzt einfach ein scheiß Quartal, wird jetzt anstrengend
Ja.
und danach kommt wieder Sonnenschein.
Genau.
Du hast ja, ich vermute, dass man, ich hab in deine Vita geguckt, ich weiß, bei welchen Häusern du gearbeitet hast, ich weiß ungefähr, was die bezahlen und ich weiß auch ungefähr, was ein Think Tank bezahlt. Da kann man auch viel Geld bezahlen. Du hast einen Gehaltseinbußen in Kauf genommen, gar nicht so wenige. Bist du wahrscheinlich immer noch auf dem Niveau, wo du sagst, ich kann davon leben. Ja, Berlin ist zwar auch teuer, aber trotzdem kann man davon leben. Es gibt ja ein paar Annehmlichkeiten bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Würdest du sagen, das ist ja mein Leitsatz, ist es, dass man in jungen Jahren auf Geld verzichten soll, weil man lernt und sich ein Netzwerk aufbaut? Würdest du sagen, dass das bei dir auch zutrifft? Oder sagst du, boah, nee, ich hätte auch gut, mindestens genauso gutes Netzwerk einfach woanders aufbauen können, hätte aber nicht auf das Geld verzichtet.
Also ich, was bei Ersterem stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass man, also man muss immer ein bisschen gucken, welche Entscheidung bringt mir was persönlich. Und ich glaube, diese Sache mit Gehaltseinbußen und dadurch vielleicht ein bisschen freier zu arbeiten, ist die Möglichkeit zu sagen, ich entwickle mich in diese Richtung als Persönlichkeit, in die ich mich vielleicht selber entwickeln möchte. Diese Freiheit erkaufst du dir dadurch oder nimmst du dir dadurch in Kauf. Du kriegst dadurch Zeit, mit dir selber an dir selber zu arbeiten, mit anderen an dir selber zu arbeiten, mit dir an anderen zu arbeiten. Im Gegenzug natürlich ein bisschen weniger Geld und aber auch die Zeit, dein Netzwerk aufzubauen. Also das stimmt auf jeden Fall. Und dass man dafür auch Gehaltseinbußen am Anfang in Kauf nehmen kann, glaube ich, ist definitiv so, weil du danach zumindest bereichert durch deine eigene Entwicklung anders entlohnt wirst, so gesehen. Man muss es aber sich immer so vor Augen führen. Wenn du das nicht machst, dann gehst du irgendwann frustriert raus und sagst, guck mal, links kriegt so viel Geld, rechts kriegt so viel Geld, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und den Wert nicht anerkennst, mit dem, was du alles bekommst, dann wird's schwierig, weil man oft auch dann unterschätzt, wie andere arbeiten, fremdbestimmt, eng getaktet, sehr kleinteilig, nischig sind und du eigentlich gar nicht so diese große Linie siehst, gar nicht so das Ziel vor Augen hast, schon gar nicht ein selbstbestimmtes Ziel, sondern auch ein fremdbestimmtes Ziel hast und du wirst eigentlich durch höhere Gehälter dann manchmal dafür auch mit entschädigt, in Anführungsstrichen, und noch ganz viel Zeit, die du einfach in deinen Arbeitsplatz rein investierst. Also stimme ich dir schon zu, dass das andere auch ein Weg ist, aber man muss es, und das ist die Basis, man muss es selber auch als das anerkennen, dass man das wirklich dann auch so macht, weil sonst bist du ganz schnell in so einer Frustrationsspirale und arbeitest auch gar nicht mehr mit dem Drive an dir selber und lässt auch gewisse Dinge gar nicht zu, dann kannst du auch ganz schnell in den Trott reinkommen und wenn du in dem Trott drin bist, entwickelst du dich nicht weiter und dann kann das irgendwann dir auch mal so einfach so einen ganzen Knick geben. Wenn man Karriereambitionen hat und sich fortentwickeln will. Also es sind einfach zwei andere, also es sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und bei dem einen machst du vielleicht früher viel Geld, bei dem anderen kann es sein, dass du irgendwann mal viel mehr Geld machst, aber du entwickelst dich auf jeden Fall bei dem einen persönlich weiter, wenn du es willst. Beim anderen sind die Möglichkeiten vielleicht begrenzter und auch zumindest anders gelenkt.
Ja, also ich bin ganz davon überzeugt, du musst es akzeptieren. Du musst dich damit anfreunden, dass du wirklich, das ist auch ein Investment in dich. Also nicht Geld ausgeben und lernen, sondern auf Geld verzichten und lernen ist auch eine Sache. Gibt ja die neuesten Studien, dass immer mehr junge Leute viel mehr auf Geld achten und dafür den Jobinhalt vernachlässigen, finde ich total schlimm. Ist, glaube ich, aber auch unserer gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, dank WhatsApp-Gruppen, ich mach dich zum Millionär und Instagram. Ja, es gibt halt. Also die allerwenigsten Marketingagenturen, die sich bei LinkedIn und bei TikTok und so weiter darstellen, sind auch wirklich so. Und die wenigsten flüchten oder können auswandern legal nach Dubai. Wir haben ja diese Woche noch gelesen, dass viele einfach geflüchtet sind, Steuerflüchtlinge. Das Leben holt euch alle ein, liebe Jungs und Mädels in jungem Alter. Aber das ist halt, also ich glaube schon, und da wäre ich so fast schon ein bisschen neidisch, dass ich sage, boah, der hat schon schon ein richtig gutes Netzwerk, was leider in jungen Jahren echt vernachlässigt wird. Also allein schon die Politiker, die du kennst, ne, einfach dieses Wissen, das ist auch nur ein Mensch, ja, der schläft auch, der hat auch Schmerzen, dem geht es auch mal schlecht. Aber mal in der Nähe von so einer Schaltzentrale zu sein, auch mal dieses Netzwerk drumherum zu sehen, was möglich ist, genauso wie du gesagt hast, du weißt heute vielleicht, welche Gefahren drohen, du weißt aber auch, dass wir vielleicht doch mehr in der Lage sind, uns vielleicht 5 Minuten länger zu verteidigen, als die Bild das immer sagt, und vielleicht halt Meinungsmache macht. Das ist ganz gut. Zum Schluss, was ist die nächste Station? Ich habe ja eine Vermutung, hatte ich dir beim nächsten Mal schon gesagt, aber was ist so für denjenigen, der vielleicht mal dir folgen möchte, was kommt danach beruflich, wenn man in so einem Think Tank war, regierungsnah gearbeitet hat? Unterscheidet sich sicherlich auch von Ressort zu Ressort, aber was ist so der nächste Schritt? Wird man dann selber Politiker? Packt es ein, wenn man dann sagt, ey, der Typ, der hat gestern schon wieder bei Lanz gesessen, hat es nicht erklären können, jetzt mache ich es, will ich selber machen? Oder gewöhnt man sich daran, dass man weiß, ah, die schlauen Köpfe sind doch nicht vor der Kamera?
Ich glaube, also die schlauen Köpfe sind auch vor der Kamera. Das muss man auch so irgendwie
Diplomatiekanal.
so unterstreichen. Ich glaube, es gibt einige nächste mögliche Schritte. So, das, was mich jetzt persönlich zum Beispiel reizt, ist auch im Rahmen eines Teams ein Team fortzuentwickeln, also so eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Du hast natürlich die Möglichkeit, im Think Tank-Bereich dich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Du kannst auch international, wir haben ja ganz viele Auslandsbüros, schauen, dass du da irgendwie ein Büro übernimmst und dann im Ausland tätig bist. Ich persönlich bin jetzt momentan eher auf das Inland fokussiert. Aber was natürlich immer auch reizvoll ist, ist der politische Apparat, wenn du so nah dran bist. Dann geht es aber nicht unbedingt darum, irgendwie Abgeordneter zu werden, sondern vielleicht auch innerhalb eines Ministeriums mal eine Rolle zu übernehmen,
Sind der Architekt.
nah dran an größeren Entscheidungen sitzen kann. Und also das sind so diese vorgezeichneten Wege, die möglich sind. Aber ich glaube, wir sind eingestiegen mit dem, wie bist denn du da hingekommen? Und ich kann nur sagen, irgendwie alles gefühlt Zufall. Und ich glaube, in ein paar Jahren sitze ich wieder da und sage, irgendwie gefühlt alles Zufall. Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich keine von diesen vorgezeichneten Wegen. Ich bin gespannt
Ja,
und neugierig.
ich hab ja ein paar Vermutungen, die behalte ich jetzt für mich gesungen. Also die hatte ich sie mal angedeutet. Den Zuschauern kann ich jetzt versprechen, habt ein Auge auf den jungen Mann und dann schaut mal, ob das alles so kommt. Ich habe noch eine Frage. Wir haben nicht über Politiker gesprochen, wir wollen auch kein Fingerpointing machen. Aber welcher Politiker oder welche Politikerin, die wir so jeden Tag sehen, ist eigentlich viel witziger oder kompetenter, als die öffentliche Wahrnehmung es zulässt? Wo du sagst, ey, richtig cooler Typ oder richtig coole Frau.
Ich muss tatsächlich sagen, Friedrich Merz kommt öffentlich immer sehr, sehr steif, sehr, sehr konservativ rüber, aber er ist sau umgänglich. Also er hat wirklich so eine nahbare Art und kann, wenn er merkt, dass es in die Richtung läuft, wie er sich's vorstellt, auch super entspannt lustig sein. Also ich muss
Ehrlich.
sagen, und auch unser Außenminister Johann Wadephul ist auch ein sau umgänglicher Typ. Der kommt, glaube ich, oft als so der harte Hund rüber. Mittlerweile auf Social Media, glaube ich, kriegt man noch ein bisschen besseres Bild. Also ich finde es echt gut, was beide letztlich da auch machen, zu zeigen, hier, ich nehme euch mit und wir sind hier nicht nur diejenigen, die gerade nach geradeaus gucken und die Dinge vorgeben und dann irgendwie schlecht gelaunt sind, wenn es nicht so läuft, sondern nee. Das sind echt umgängliche Menschen und ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Lockerheit sie auch diesen ganzen Ablauf wirklich meistern. Also, aber
Ja.
Instagram sei Dank, man kriegt jetzt auch selbst eher den Eindruck. Also wer die letzten Snippets bei Wadefuhr gesehen hat, glaube ich, sieht auch, dass das ist ein normaler Mensch,
Ich glaube, beim Merz ist einfach auch das Alter so ein Stück weit, glaube ich. Ja, ich glaube, der ist auch ein paar Jahre
Ja.
älter, ne? Und beim Wadephul, ja, ich habe auch letztens erst seinen TikTok-Account bin ich gefolgt und macht ihn schon sympathischer. Der war halt einfach glatt, der war nicht unsympathisch, aber der war halt nicht so greifbar. Aber das hat er so ein bisschen geschafft und ich glaube, das ist auch, glaube ich, so der richtige Weg, trotzdem immer wieder mal so ein Video zu droppen und zu sagen, ich fliege jetzt nach keine Ahnung wohin. Ist halt unangenehm, aber muss ich hin und dann mache ich den Job. Also so typischer Videovlog, ja.
Ja.
Aber Der Merz hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich habe schon gedacht, das wäre der sauerländische Opa, der einfach mal einen derben Witz nach dem anderen haut und alle haben ihn einfach nur akzeptiert. Aber freut mich ja, dass wir da jemanden an der Spitze haben.
Was würdest du denn sagen? Hast du irgendwie
Ach, also
denkst, ach.
ich glaube, dass ganz viele doch sehr witzig sind, glaube ich schon. Und ich glaube, dass viele, die sympathisch wirken, gar nicht so sympathisch sind. Das ist aber mein Berufsblick. Aber ich würde mal sagen, also ich glaube, Robert Habeck war interessanter, als er wahrgenommen wurde und viel intelligenter, hat einfach nur unglücklich formuliert. Ich glaube, Jens Spahn ist ab 2 Promille ein richtiger Partyhengst. Definitiv. Auch so ein Christian Lindner kann ich mir wirklich vorstellen. Aber ich glaube schon, dass so ein Boris Pistorius tatsächlich für etwas steht. Ich glaube, dass Merz auch für seine Werte einsteht und die entgegen der Wahrnehmung er wirklich nicht verbiegen lässt, auch wenn man ihm das unterstellen würde durch BlackRock und Pipapo. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so ein grundehrlicher und wertefester Typ. Und ich glaube, diese Biegsamkeit, die wir ja immer wieder unterstellen den Politikern, das bringt der Job einfach mit sich. Du brauchst halt eine gewisse Flexibilität. Bei wem ich glaube, dass die öffentliche Wahrnehmung tatsächlich genauso ist, wie sie ist, ist Markus Söder. Aber die ist ja. Also die CSU-Fraktion ist, glaube ich, ja, also ich hab letztens unter Markus Söder drunter geschrieben, finde immer wieder interessant, dass der Chef einer Regierungskoalitionspartei immer wieder so ein paar Extrawürstchen haben will für sein eigenes Bundesland. Also das fühlt sich so nach einem Geschmäckler an. Ja, aber das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also mein größtes Problem habe ich, glaube ich, mit Norbert Röttgen von der CDU, weil ich sehe von dem nur Krieg, 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 also immer nur gleiche Kerbe. Ich habe von dem Mann in den letzten 3 Jahren nicht einmal das Wort Frieden gelesen. Immer nur Putin böse, Mullahs böse, Chinesen böse, aber nicht mal darüber gesprochen, dass vielleicht die Telekommunikationsgeräte von Cisco genauso ein Risiko sein können für Deutschland. Aber der verdammte Satellit von irgendeinem Land, was wir nicht mögen, ist ein Risiko. Ne? Und dann frage ich mich so, du bist Minister eines Landes, was keinen eigenen Satelliten hat, bist mal Chef der Transatlantikbrücke gewesen und feierst es total heftig ab, dass Amazon mittlerweile seinen eigenen Satelliten hat. Und ich sage, was ist denn da falsch gelaufen? Also dem muss ich ehrlich sagen, dem glaube ich die Werte halt einfach nicht. Bei dem habe ich das Gefühl, das ist einer, der einfach von irgendeinem amerikanischen Unternehmen bezahlt wird. Mag mich gerne täuschen, lass mich gerne positiv überraschen. Aber an dem Image muss er und ganz besonders sein Social Media Team, die müssen dran arbeiten. Definitiv. Jetzt krieg ich einen auf den Deckel.
Ja, also ich bin immer wieder überrascht, wie wirklich Menschen rüberkommen dann auch
Das sagst du mir, der ist super nett.
tatsächlich wirklich, das ist meine persönliche Erfahrung und
Den habe ich mal eingeladen in den Podcast.
aber was ich vor allen Dingen an ihm schätze, ist wirklich, er ist einer, der die Dinge relativ klar ausspricht, ob sowohl gut als auch schlecht. Während andere dann sagen, ja, aber wir müssen ja und das und das und das. Also das schätze ich besonders. Und mein Eindruck ist, dass es allerdings auch die guten Dinge sind, die er ausspricht. Aber vielleicht kommt er tatsächlich dann bei dir so rüber, dass er nur die schlechten Dinge nicht mal gut ausspricht, was schade ist.
Ja, also bei Politikern bin ich da wirklich sehr, sehr, ich bin da nicht empfindlich, ganz im Gegenteil. Ich wäge das schon ab. Was dürfen die sagen? Was wollen, was dürfen die vielleicht gerade nicht, weil es nicht der Strömung entspricht? Bei ihm habe ich echt lange gesucht. Ich meine, ich sehe halt ganz vieles aus der Verhaltenspsychologie, was seine Körpersprache ist und was er also sagen muss und wie er sich dann windet. Ich glaube schon, dass er beim Grillabend trotzdem ein netter Kerl ist und da auch mal einen derben Witz hat, keine Frage. Ich hatte ihn schon zweimal, glaube ich, eingeladen. Hat ihm sein Social Media Team wahrscheinlich nicht ausgerichtet, dass er mal
Ich
vorbeikommt. Vielleicht
hoffe
kannst du es ja mal machen,
es. Ich hoffe es
wenn
einfach.
du ihn auf dem Flur mal siehst. Aber am Ende des Tages, er ist halt auch kein Regierungsminister. Also von daher kann es mir egal sein und ihm sowieso, was ich über ihn denke. Aber das gehört auch, glaube ich, dazu. Ne? Also so abschließend nochmal da. Politiker sein ist auch nicht leicht, wie die miteinander
Gar nicht.
umgehen auch.
Ja.
Ich hoffe, die gehen abends trotzdem ein Bierchen trinken und trotzdem gemeinsam essen, auch wenn sie nicht derselben Partei angehören und sagen, hey, war heute Morgen, musste ich leider dich doof dastehen lassen, aber heute geht das Abendessen auf mich und der andere sagt, na, kein Wunder, nächste Woche mache ich das bei dir und dann ist gut. Das hoffe ich.
Mal so, würde ich sagen. Aber es ist ein sehr, sehr, es ist ein Job, den ich krass respektiere, weil du wirklich so viele Erwartungen erfüllen musst. Und das sind nicht unbedingt nur deine eigenen, beziehungsweise deine eigenen sind die geringsten in diesem ganzen Erwartungszirkus. Und all denen so gerecht zu werden, dass du dann am Ende noch, und jetzt sind wir wieder bei dem, ich bin im Reinen mit mir und kann das auch noch ausstrahlen, dass du das dann noch zusätzlich verkörperst, neben, weiß ich nicht, all den Anforderungen medial, du hast auch gesagt, Körpersprache, Haltung, ich muss das Argument XY am besten so schnell wie möglich entkräften können, kann nicht sagen, hey, stopp, sorry, habe ich jetzt noch gar nicht gelesen, brauche ich mal eine Sekunde.
Machst du einmal bei Anne Will oder Markus Lanz, danach wirst du nicht mehr eingeladen. Ist
Genau,
vorbei.
und es wird sofort auf dich eingeschlagen. Also das finde ich schon enorm, die Taktung am Tag. Also
Ja, das stimmt.
ihre Power hernehmen, ist unfassbar, habe ich den krassesten Respekt vor. Ich glaube, dass es einfach auch dass der Politikbetrieb immer zu, also der wird zu sehr auf Personen mittlerweile einfach ausgeschnitten. Das tut weder der Person gut noch unserem politischen Betrieb gut. So ein, zwei Schritte weniger Richtung Person wäre gut für alle, dann könnten alle durchschnaufen. Und dann ist es nicht immer der Kopf XYZ, der da irgendwie mal im Fokus ist und nicht gut rüberkommt, sondern vielleicht die Entscheidung, das Thema, der Inhalt, das Argument, was auch immer. Aber dahin zu kommen, ist schwer. Also ich meine, die USA machen es ja vor, es wird eher noch personalisierter, noch hyperpersonalisierter dank Social Media und Co. Aber
Also ich glaube ich tatsächlich auch und auch das, was man am Monatsende überwiesen kriegt und auch die Vorsorge von 16, 17, 18.000 Euro monatlich, das ist keine Entschädigung für die Taktung, für den Stress. Dein Kopf ist nie ausgeschaltet und wie gesagt, du sitzt bei Anne Will, dann sitzt du am selben Abend vielleicht noch bei Markus Lanz und warst auch noch im Morgenmagazin und dann bist du auch noch interviewt, darfst noch nicht mal popeln, weil irgendein Fotograf in der Ecke ist. Also du bist immer ein Ruhepuls von 130, ja. Und auch im Urlaub du kannst ja auch nicht normal Urlaub machen, wie andere Menschen, geht ja noch nicht. Was sind, glaube ich, schon.
Parallel dazu hast du noch mittlerweile das Social Media Team, was natürlich auch versucht, dich so authentisch und nah wie möglich aufzunehmen. Also bist eigentlich permanent im Blickpunkt.
Ist, glaube ich, nicht so schön.
Ich weiß nicht. Man braucht ja auch mal einfach einen Moment, wo man runterfährt und die Augen zumacht.
Habt ihr so einen Raum? Gibt es bei euch auch so einen Raum, wo keine Fenster sind und wo man sich einfach
Ja, also
zurückzieht?
wir sind ja als Stiftung
Also ja,
weit
kommen die
weg.
manchmal bei euch vorbei und sagen, boah, ich will mich einfach mal eine Stunde verstecken.
Nein, nein, nein.
Okay. Mein Lieber, ich will gar nicht zu sehr über die Politiker reden. Ich danke dir, dass du da warst.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe das jetzt bei den letzten paar Gästen gesagt und ich sage es dir auch, weil einfach die Gesprächspartner, also ich habe im Moment nämlich ein richtig gutes Händchen und die Themen sind richtig gut. Komm gerne wieder. Ich komme auch sehr gerne unaufgefordert auf dich zu mit Themen und Vorschlägen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch die Themenhöhe mit dir mal zu besprechen, auch wenn wir vieles nur gerade angekratzt haben. Ich hoffe, auch für die Zuschauer, schon für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir so einen kleinen Einblick geben konnten über deinen Job, über dich als Person. Jeder, der den Ferdinand nicht kennt, bitte einmal folgen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Macht irre viel Spaß, zu lernen, zu diskutieren, sich auszutauschen. Du darfst jetzt noch mal zum Abschied irgendwas sagen, was du möchtest. Ein Appell, ein Motto, was auch immer. Sehr ungerne ein Dank. Ich freue
Ja.
mich, dass wir uns kennengelernt haben und hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder in Person. Verabschiede mich an der Stelle, sage vielen Dank fürs Zuhören und du hast das letzte Wort hier.
Also erstmal freue ich mich auf unser Wiedersehen und der Appell ist, bleibt neugierig.
Bis dahin. Tschüss.